Für den Klimaschutz ist Europa 15% der Welt, ganz Europa. Und Deutschland ist egal, ist, wenn in China der Reissack umfällt. Unsere Funktion muss sein, Vorgänger zu sein, weil wir uns das leisten können. Wir sind eine Hochtechnologienation. Wir können zeigen, dass man eine Energiewende machen kann, ohne dass man wirtschaftlich kaputt geht und mit Hilfe von Technologie auch die Möglichkeiten schaffen, die andere dann auch nutzen können. Das ist unsere Hauptaufgabe. Von der Menge der CO2-Emissionen völlig egal. 40 Gigatonnen auf der Welt, Deutschland 0,7. Also okay, nicht so wichtig.
Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Januar 2020. Ich werde bald ein Elektroauto vor der Tür stehen haben. Die Vorfreude ist groß. Anruf beim Elektriker wegen der Installation einer Wallbox. Ich will es ja auch zu Hause laden können. Kein Problem ist seine Antwort. Aber wenn noch mehr in meiner Siedlung ihr E-Auto zu Hause laden wollen, würde es Probleme mit der Leitung geben. Die sei nicht dafür ausgelegt. Ups, denke ich, wie soll das denn erst werden, wenn Millionen von elektrischen, von Stromern auf der Straße sind? Woher kommt dann der Strom für die E-Autos? Reichen dafür die Leitungs- und Regelungskapazitäten? Und ganz generell gefragt, wie sicher wird unsere Stromversorgung sein, wenn bald weder Atom- noch Kohle- oder Gaskraftwerke zur Verfügung stehen? Fragen, die nicht nur ich mir stelle. Deshalb will ich sie heute diskutieren im Treffpunkt Wissenswerte von Inforadio und Technologiestiftung Berlin mit Dr. Katrin Goldammer, Geschäftsführerin des Rainer-Lehmann-Instituts Berlin, mit Claudia Radfuchs, Leiterin der Kunden- und Marktbeziehungen der Stromnetz Berlin GmbH und mit Professor Robert Schlögel, Direktor am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion in Mülheim an der Ruhr und Koordinator des Projektes Energiesysteme der Zukunft der Nationalakademie Leopoldina. Willkommen und danke, dass Sie hier sind. So, was mache ich nun mit der Aussage meines Elektrikers? Bricht meine Leitung zusammen? Reicht der Strom bald nicht mehr? Muss ich damit rechnen, dass er mir abgestellt wird, weil zu viele ihr E-Auto laden? Frau Radfuchs als Stromnetzverantwortliche.
Es ist erstaunlich, diese Frage des Blackouts, wenn sehr viel Elektromobilität ins Netz kommt, begleitet uns tatsächlich von Anfang an. Und ich räume dann immer damit auf und es gibt zahlreiche Vorträge dazu, dass das tatsächlich eine Mehr ist. Denn schlussendlich ist das, was Sie gerade beschrieben haben, was Sie möchten für die Ladung Ihres E-Autos, eine Wallbox ist nichts weiter als ein Anschluss, den wir planen, den wir bereitstellen und der ganz normal über unsere Leitung fließt. Ja, es kann so sein, dass wenn sich dann in einer Straße tatsächlich in einer Häufung Elektroautos befinden, dass man dann schauen muss, ist der einzelne Kabeldurchschnitt, der Querschnitt dafür geeignet, dann muss es Netzverstärkungsmaßnahmen geben, die werden längerfristig geplant, aber es wird nicht dazu führen, dass wir etwas an unser Stromnetz in Berlin anschließen, was das Netz nicht verträgt.
Aber es gibt doch den Beschluss, dass wenn zu viel, dann werden können einzelne Wallboxen stumm geschaltet werden.
Na, es gibt einen Beschluss oder beziehungsweise es gibt eine Regelung, das ist unterbrechbare Verbrauchseinrichtung, das ist im Energiewirtschaftsgesetz geregelt grundsätzlich, dass wenn, da hat man ja aus der Energiewende erster Teil ein Stück weit gelernt auch, indem man einfach nur an das Netz angeschlossen hat, hat man gemerkt, dass man an Netzkapazitätsgrenzen kommt und deswegen muss es da eine Regulierung, eine Steuerung geben und deswegen können Einspeiseanlagen, aber eben auch Verbrauchsanlagen und dazu zählt eben nun mal eine Wallbox auch perspektivisch gesteuert werden. Also das heißt, um dann nicht dafür zu sorgen, dass das Auto geladen wird, Ihr Auto, Ihr privates Auto geladen wird, wenn ohnehin sehr, sehr viel Last im Netz ist, sondern idealerweise in sogenannte Schwachlastzeiten verlegt wird. Dadurch, dass gerade ein Privatauto eine oftmals sehr, sehr lange Standzeit hat, kann ja genau diese Standzeit dafür genutzt werden, den Ladevorgang so flexibel zu legen, dass es eben netzdienlich geladen wird und nicht zu einer Zeit ohnehin sehr, sehr viel Verbrauch auch im Netz stattfindet.
Noch vor kurzem waren ja E-Autos Ladenhüter, 2-3 Jahre zurück. Mit teils erheblichen Subventionen sind ja jetzt die Verkaufszahlen nach oben gegangen. Manche sagen rasant. Letztes Jahr wurden doppelt so viel Stromer verkauft als im Jahr zuvor. Etwa 250.000 von insgesamt 2,9 Millionen zugelassenen Pkw im vergangenen Jahr. Das kann eigentlich keine Probleme bringen, oder?
Also ich würde auch sagen, dass das erstmal keine Probleme bringt. Es ist schön, dass wir mittlerweile eine interessante Auswahl an Elektroautos auf dem Markt haben. Ich glaube, das hat uns auch gefehlt in den Jahren zuvor. Und es werden auch noch mehr, über 100 neue Modelle kommen in den nächsten Jahren raus. Wenn Sie sich Sorgen machen um das Stromnetz, dann müssen Sie vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Gucken wir nach Berlin, gucken wir in andere Städte. Berlin hat ja historisch ein außergewöhnlich gutes Stromnetz, weil eine bestimmte Art der Versorgung hier vorgesehen war, die nicht überall der Fall ist. Und gerade in Berlin gibt es aber, wenn es um Elektromobilität geht, ich glaube, ganz andere Herausforderungen. Also die Tatsache, dass viele Menschen in Berlin zum Beispiel gar nicht im Eigenheim wohnen, so wie das im ländlichen Raum der Fall ist, dass auch diese Leute ein Interesse daran haben werden, ihre Autos zu laden. Das heißt, Berlin muss massiv investieren in die öffentliche Ladeinfrastruktur. Öffentliches Laden kann man mit einer niedrigen Leistung machen, aber auch mit einer hohen. Das würde bedeuten, man kann da schnell laden und kann auch schnell wieder das nächste Auto dort laden lassen. Hohe Ladeleistung würde bedeuten, dass man eng zusammenarbeitet mit dem Netzbetreiber, dort wirklich einen neuen Stromanschluss vorsieht. Und dann kann man auch in einer Stadt, wo der Anteil des hohen Ladens wahrscheinlich relativ hoch ist, die Elektromobilität sehr gut versorgen. Und dann sind wir bei dieser berühmten Frage, was kommt zuerst, die Ladeinfrastruktur oder die Autos, bei beiden Punkten weiter, ne? Also die Anzahl der Autos steigt. Und wir investieren massiv in die Ladeinfrastruktur, sodass es attraktiv und möglich sein wird, auch mit dem Elektroauto zu fahren.
Herr Schlögel, würden Sie Stand 2021 elektrisch unterwegs sein wollen zwischen Mülheim und Berlin?
Nein, zwischen Mülheim und Berlin würde ich nicht elektrisch unterwegs sein. Da fahre ich elektrisch mit der Bahn. Das ist die sicher sinnvollere Methode. Elektromobilität ist natürlich eine sinnvolle neue Struktur der Mobilität als Ganzes, weil für Kurz- und Mittelstrecken, also in Ballungszentren, in Städten, ist es einfach so viel effizienter, mit einem Elektromotor zu fahren, als mit einem Verbrennungsmotor. Da gibt es eigentlich gar keine Frage, darüber nachzudenken. Der Pkw-Verkehr ist da genau gut aufgehoben. Das Ganze wird anders, wenn man das gesamtsystemisch betrachtet und alle Mobilitätsarten betrachtet und sich auch überlegt, dass es natürlich schwer Mobilität gibt, die man vielleicht so nicht machen sollte. Aber für PKWs und in Berlin ist das sicher eine gute Idee. Ich glaube auch, Sie haben den ländlichen Raum angesprochen. Da dürfte das auch ein Problem werden. Also ich kenne sehr wohl ländliche Gegenden, wo Wallboxen vielleicht nicht funktionieren würden. Aber das ist jetzt auch nicht das Wichtige. Schwierig ist diese Diskussion, die immer 100% alles in eine Richtung. Das darf man nicht machen. Also Mobilität ist ein Gemisch und wird auch hoffentlich immer ein Gemisch von verschiedenen Versionen bleiben.
Über dieses Gemisch, auch das Stromgemisch, werden wir gleich ausführlich reden, Frau Hartfuchs.
Was Herr Schlögel gerade angesprochen hat, hat mich genau auf den Punkt gebracht, zusätzlich zu den Herausforderungen in Berlin. Also die Frage, die man sich in Berlin stellen muss, und da gibt es noch keine eindeutige Antwort, die aber für das Stromnetz in der Planung relevant ist, ist, wie soll die Mobilität in Berlin aussehen? Also welche Verkehrsträger gibt es in der Mobilität und zu welchen Anteilen? Also will Berlin perspektivisch den motorisierten Individualverkehr elektrifizieren, zu gleichem Anteil, wie er jetzt in der Stadt stattfindet, ja, mit all den Herausforderungen und Frustrationen, die es dazu auch gibt? Oder soll es eben eine stärkere Verdrängung geben und dann eben setzen auf den öffentlichen Personennahverkehr? Berlin will die Busflotte bis 2030 elektrifizieren, will massiv in den öffentlichen Personennahverkehr investieren. Was dann, wenn beispielsweise das Angebot an öffentlicher Ladeinfrastruktur nicht so da wäre, zu einer ein Stück weit natürlicheren Verdrängung natürlich von Individualverkehr führen würde und was ein ganz anderes Stadtbild zur Folge hätte. Das ist aber entscheidend für das Stromnetz in der Planung. Eine Wallbox ist schneller bestellt, ein Elektrobus ist schneller bestellt und geliefert und ein E-Auto auch, als eben das Kabel verlegt ist. Frau Goldammer hat es gerade gesagt, wenn man dann tatsächlich auf solche Mobilitätshubs schaut, wenn man einen Betriebshof der BVG, also der Berliner Verkehrsbetriebe, elektrifiziert, sind wir bei einem Mittelspannungsanschluss, der ist tatsächlich über mehrere Jahre zu planen und umzusetzen. Und das ist genau der Punkt, der dann für solchen Ausbau, also synchronisierten Ausbau zwischen Elektromobilität und dem Stromnetz erforderlich ist.
Und dann wäre noch die Frage, ob das überhaupt eine sinnvolle Lösung ist. Denn wenn man es noch höher aggregiert, das Ganze, muss man ja schon die Frage stellen, wo der ganze elektrische Strom herkommt, wenn man es auf Systemebene betrachtet.
Wunderbar. Ich würde am Anfang doch noch mal kurz darüber reden, wo Sie eigentlich herkommen, was sozusagen die Institutionen machen, für die Sie stehen. Für die, die es nicht wissen, Frau Radfuchs, fangen wir mit Ihnen an. Was ist Stromnetz Berlin?
Stromnetz Berlin ist der Verteilungsnetzbetreiber in Berlin. Das heißt, das Wirkungsgebiet von Stromnetz Berlin ist tatsächlich auf die Stadtgrenzen von Berlin begrenzt. Wir betreiben also die Leitungen, die Kabel und die dazugehörigen Anlagen hier innerhalb der Stadt und sind dann, wenn wir auf die systemische Sicht gerade sehen, sind sozusagen der unterlagerte Netzbetreiber unter dem Übertragungsnetz. Der Übertragungsnetzbetreiber, der hierfür zuständig ist, für Gesamtostdeutschland und Hamburg zusammen, ist 50 Hertz Transmission. Das ist sozusagen die oberste Spannungsebene auf dem elektrischen System. Und darunter folgen die Verteilungsnetze und wir sorgen für den Betrieb des Verteilungsnetzes hier in der Stadt.
Stromnetz ist ja auch in den Schlagzeilen, weil der Berliner Senat das Stromnetz kommunalisieren will und die Vattenfall-Tochter, als die sie von firmieren, zurückkaufen will. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen.
Das wird sich überhaupt nicht ändern. Unser Auftrag, die Daseinsvorsorge, ist klar. Wir sind unbundled, unabhängig davon, wer hier in der Stadt auch die einzelnen Haushalte beliefert. Der Netzbetreiber ist sozusagen ein natürliches Monopol und unabhängig davon, ob wir in privater Hand oder in öffentlicher Hand sind.
Bisher dachte ich ja, dass ich als Adlershofer mich ganz gut mit den Firmen und Forschungsinstituten im Technologiepark Adlershof auskenne. Das Rainer-Lemoine-Institut hatte ich nicht auf dem Radar, Frau Goldammer. Was ist es?
Das Rainer-Lemoine-Institut ist ein Forschungsinstitut, was angewandte Energieforschung macht, technikwissenschaftliche Energieforschung, also Elektrotechnikerin, Maschinenbauer, Informatik. Und wir haben unseren Namen von Rainer-Lemoine. Das war ein Berliner Ingenieur, der hier an der TU studiert hat und ein Weltverbesserer war. Er wollte die Welt mit erneuerbaren Energien verbessern und er ist leider sehr früh gestorben und hat die Firmen Solon und Q-Sales noch vor seinem Tod gegründet und dort sehr erfolgreich gewirkt und hat dann kurz vor seinem Tod eine Stiftung gegründet. Und die Stiftung hat dieses Forschungsinstitut ins Leben gerufen, um sein Lebenswerk weiterzutragen. Das heißt, unser Thema sind die erneuerbaren Energien in allen Sektoren. Wir schauen uns an, wie man in der Mobilität mit erneuerbaren Energien, wie man aber auch im Stromsystem mit den erneuerbaren Energien eine bessere Welt erfinden kann und eine bessere Welt modellieren und berechnen. Denn das ist so die Expertise, die wir im Besonderen haben.
Herr Schlögel, eigentlich sind Sie ja nicht ein halber, sondern ein ganzer Berliner. Denn als Direktor am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft firmieren Sie ja immer, auch in Adlershof neuerdings seit einiger Zeit. Aber seit 2011 zog es Sie auch nach Mülheim, wo Sie Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion wurden. Reicht ein Institut nicht mehr?
Normalerweise schon. Die Aufgabe ist die, im Jahr 2007 hat die Max-Planck-Gesellschaft unter meiner Leitung eine Kommission gegründet, die der Frage nachgegangen ist, was würde denn das Energiesystem in der Zukunft für Herausforderungen an die Forschung stellen? Also lang bevor das sozusagen öffentlich diskutiert worden ist. Und da kam als Analyse raus, es wird sicher erhebliche Fragen im Bereich der Wechselwirkung zwischen freien Elektronen und Molekülen als Energieträger geben. Und da ist die Max-Planck-Gesellschaft nicht gut aufgestellt, obwohl es da sehr viele fundamentale Fragen gibt der physikalischen Chemie. Und dann hat eine Kommission, eine andere, beschlossen, ja, da muss ein Institut gegründet werden. Und nachdem ich der Leiter der ersten Kommission war, hat mein Präsident gesagt, Schlögel, du machst das. Und so wie ich natürlich bin, wenn mein Präsident was sagt, dann mache ich das auch. Und so ist das gekommen.
Und Ihr Fokus als Chemiker, physikalischer Chemiker, liegt natürlich auch grundlagenforschungsmäßig auf der Speicherung von Energie zum Beispiel.
Auf der Wandlung, wie der Name auch sagt. Also ja. Erneuerbare Energie entsteht ja zunächst mal als Elektrizität, was ja sehr schön ist. Aber wenn man sie speichern oder transportieren oder verschiffen will und die Hochspannungsleitungen nicht reichen, also wenn man in große Dimensionen geht und wenn man über Sommer-Winterspeicher und solche Fragen nachdenkt, dann muss man Moleküle verwenden. Und außerdem haben wir eine materielle Welt, in der wir leben. Also alles, was auch in diesem Raum ist, besteht ja aus Materie und das geht auch nicht mit Elektronen. Und deswegen müssen alle Energiesysteme, egal heute oder in der Vergangenheit und in der Zukunft, müssen immer sozusagen ein Zweiklang sein aus Strom und aus Molekülen. Und die Wechselwirkung, wie wandelt man das eine in das andere um, das ist mein Thema.
Ich denke, der Drops ist gelutscht, wie es so schön heißt, mit den deutschen Beschlüssen zum Klimaschutz und zur Energiewende, zum Atomausstieg im nächsten Jahr und zur Stilllegung der Kohlekraftwerke bis 2038 ist klar, Wind und Solar und noch so ein bisschen was anderes sind alternativlos, bringen uns den Strom in die Steckdose. Sicher?
Das kommt darauf an, wie man den Bilanzrahmen zieht. Wenn man sagt global, ja, sicher. Wenn man sagt in Deutschland, bin nicht so sicher. Es ist einfach so, man muss das ganze Energiesystem betrachten und das ganze Energiesystem ist viel größer als das Stromsystem. Und wir werden einen erheblichen Teil des Stromsystems möglicherweise mit in Deutschland gewonnener erneuerbarer Energie betreiben können. Aber wir werden auch erhebliche Mengen von Energie nicht in Deutschland herstellen können.
Da werden Sie sofort was sagen. Ich will nur vorneweg noch drei Zahlen nennen. Laut Statistischem Bundesamt kam unser Strom 2020 zu 45% aus erneuerbaren Energien. 40% betrug der Anteil fossiler Brennstoffe und 11% sind Atomstrom. Nächstes Jahr 11% weniger, später 40% weniger. Reichen dann die erneuerbaren Energien hier in Deutschland? Herr Schlögel sagt ja, nö. Was sagen Sie, Frau Goldammer?
Da gibt es zwei Punkte. Das eine ist, reicht es in der gesamten Zahl, also über das gesamte Jahr summiert, reichen da die Mengen? Ich glaube, da sind wir in den nächsten Jahren sehr sicher. Aber Herr Schlögel hat einen interessanten Punkt angesprochen. Tatsächlich kann ich mir schon vorstellen, dass wir regional in unserer Stromversorgungssituation vor Herausforderungen stehen. Das hat was damit zu tun, dass dieser Umbau, den Sie beschreiben, also beispielsweise die Kernkraftwerke aus dem System zu nehmen, auch geografisch diese gesamte deutsche Stromversorgungskarte sehr stark verändert. Die Kernkraftwerke hatten einen bestimmten geografischen Bereich, den sie abgedeckt haben. Die lagen vermehrt in Westdeutschland. So eine Art Banane, die sich über ganz Westdeutschland gezogen hat, war durch Kernkraftwerke versorgt. Die werden aus dem Netz gehen. Auch die Kohlekraftwerke, die wir haben, Steinkohle und Braunkohle, werden zukünftig in bestimmten geografischen Regionen aus dem Netz gehen und dazu führen, dass wir sie nicht eins zu eins direkt mit erneuerbaren substituieren können. Das heißt, wir brauchen dazwischen Verbindungsleitungen. Und die Vorstellung, in der wir lange gelebt haben, dass wir quasi von ganz oben im Norden bis hin ganz unten im Süden von Deutschland im Grunde ohne einen Engpass an Kapazitätenstrom verteilen können, der ist natürlich technisch nicht ganz richtig. Also die Versorgungskapazitäten zwischen den verschiedenen Orten in Deutschland sind schon begrenzt und wir haben ein gutes System immer gehabt, was dazu geführt hat, dass wir es geschafft haben, auch alle Versorgungspunkte sehr gut zu versorgen. Wenn wir jetzt große Kraftwerke aus diesem System nehmen, müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir auch an diesen regionalen Standorten neue Energieerzeugung hineinbringen können. Oder wir verbessern die Kapazitäten dieser Leitungen. Wir haben mehrere Möglichkeiten.
Sie haben die Banane aus Atom und Kohle genannt. Jetzt kommt, eine Birne dazu aus Windkraftanlagen auf der Nordsee und in Norddeutschland, wo der Strom aber nicht verbraucht werden muss. Also müssen große Leitungen gebaut werden, quer durchs Land. Und die will keiner, jedenfalls wenn man der Diskussion der Südstaaten traut, ist das schwierig.
Genau, das ist schwierig. Wir als Stromnetz Berlin verfolgen die Diskussion auch, weil schlussendlich das ist eine Transportleitung, das ist Aufgabe des Übertragungsnetzbetreibers. Wenn Sie jetzt gerade den Strommix angesprochen haben, ist ja der Übertragungsnetzbetreiber, für den Berlin mit zuständig ist. Wie gesagt, 50 Hertz Transmission. Da ist der Anteil der Erneuerbaren rein rechnerisch deutlich höher als die 40%, nämlich knapp 60% derzeit. Und 50 Hertz Transmission hat jetzt in der Strategie Übertragungsnetzbetriebs ausgerufen oder beziehungsweise ist zu finden, dass bis 2032 100% des Stroms in dem Übertragungsnetzgebiet der 50 Hertz Transmission rein rechnerisch aus erneuerbaren Energien stammen. Ja, da kann Herr Schlögel sicherlich was dazu sagen. Aber nochmal das, was Frau Goldammer auch gesagt hat, die besondere Situation. Es ist eben nicht so, dass dort, wo erzeugt wird, verbraucht wird. Das ist bei Erneuerbaren sehr offenkundig, wenn wir über Offshore-Windanlagen sprechen. Da ist kein Verbraucher auf dem Meer. Das war aber auch schon immer so, wenn wir uns Berlin anschauen. Ja, Berlin ist eine sogenannte Lastsenke. Das heißt, wir haben Erzeugung in der Stadt, aber eben nur momentan zu einem Drittel. Da findet auch perspektivisch mit dem Thema Kohleausstieg, die Vattenfall Wärme, ist ja da einer der großen Erzeuger hier in der Stadt, auch ein Umbau statt. Aber wir beziehen eben 2/3 des Stroms aus dem Umland. Und der ist, wie gesagt, eben derzeit zu 60% und perspektivisch dann rechnerisch zu 100% erneuerbar.
Herr Schlögel, Sie haben sofort mit dem Kopf geschüttelt und sind auch angesprochen worden.
Also es ist alles richtig, was gesagt worden ist. Ich will das nicht in Zweifel ziehen. Nur da stand immer das kleine Wort rechnerisch dabei. Und das ist aber, wenn man das systemisch betrachtet, nicht ganz ausreichend, denn es muss ja zu jeder beliebigen Zeit der Verbrauch und die Erzeugung müssen ausgeglichen sein. auch dann, es gibt nicht nur die Dunkelflaute, sondern es gibt natürlich auch zu viel Strom. Und wir lösen das heute schon nur dadurch, dass wir uns mit den umgebenden Ländern Strom austauschen. Und solange jetzt alle um uns herum liegenden Länder nicht dasselbe machen wie wir, ist das auch kein Problem. Funktioniert, wie wir offenkundig sehen, problemlos. Jetzt, wenn man sich aber vorstellt, es würden alle Länder Europas dasselbe machen wie wir, dann wird das deutlich schwieriger. Weil dann gibt es irgendwann einmal keine disponiblen Quellen mehr oder viel zu wenig disponible Quellen und dann wird das mit dem Ausgleich schwieriger. Wir werden also immer disponible Quellen brauchen und über die muss man dann schon auch reden.
Genau, reden wir drüber, weil es ist ja, was viele Kritiker sagen, die den Industriestandort Deutschland in Gefahr sehen, weil rechnerisch zwar genug Strom vorhanden ist, aber nicht immer und zu jeder Zeit. Also brauchen wir, Sie sagten es, doch so ein bisschen Strom, Atomstrom aus Frankreich und Kohlestrom aus Polen?
Das tun wir heute schon, ja. Ja. Das kann man leicht nachweisen. Das ist aber nicht mein Kritikpunkt. Mein Kritikpunkt ist, dass wenn man ein neues Energiesystem baut, muss man erstens darüber nachdenken, Strom ist ja nicht alles. Also im Augenblick in unserem jetzigen System ist das vielleicht ein Drittel des gesamten Energiebedarfs. Und jetzt haben wir gehört, Sie wollen Elektromobilität machen, dann wird der Stromanteil steigen. Auch in der Industrie möchte man Wärmequellen elektrisch machen, dann wird der Strom nochmal steigen. Und das heißt, es wird sich tendenziell so sein, dass nach der Energiewende möglicherweise das Verhältnis irgendwie 50-50 Strommoleküle ist oder vielleicht sogar 60% Strommoleküle. Es wird viel mehr Strom gebraucht werden als jetzt. Darüber sind sich alle einig. Und dann muss man sich natürlich auch überlegen, wo diese Erzeugung steht. Und weiterhin möchte ich zu bedenken geben, es gibt schon auch ein Problem in der Gesellschaft. Man kann das nicht wegwischen und sagen, ah ja, mei, die wollen halt keine Windräder, dann bauen wir die woanders hin. Also es wird irgendwann der Punkt kommen, wenn man so weiter macht mit dem Ausbau, dass man das Verständnis der Bevölkerung für dieses Problem verliert. Und davor möchte ich sehr warnen, weil das die gesamte Energiewende zum Erliegen bringen kann. Wenn die Leute nicht mitmachen, geht das nicht. Und nachdem wir ohnehin zusätzliche Energiequellen brauchen, muss man sehr wohl die Frage diskutieren, wie viel mutet man unserem eigenen Land zu und wie viel nehmen wir von woanders. Denn alle Energie im eigenen Land erzeugen geht nicht.
Und gleichzeitig möchte ich was ergänzen. Was haben wir für ein Glück, dass wir uns in Mitteleuropa befinden und erstmal eins der wenigen Länder sind, die überhaupt so viele nachbarschaftliche Kooperationen haben, was die Stromerzeugung angeht. Ne? Also da ist Deutschland in einer außergewöhnlich guten Situation, wenn wir beispielsweise noch 2-3 mehr größere Kabel mit Norwegen zum Beispiel zum Austausch unserer Strommengen bauen würden, hätten wir Zugriff auf ein fast 100% erneuerbares System mit extrem guten Stromspeichermöglichkeiten. Das heißt, da sind wir in einer Position, wo wir so ein bisschen aus den Vollen schöpfen können. Ich möchte das auch positiv interpretieren. Also wir haben die letzten Jahre immer schon einen guten Stromaustausch gehabt. Das war im Wesentlichen ein wirtschaftliches Geschäft. Also da, wo der Strom günstig war, ist er hingeflossen. Beziehungsweise wenn er irgendwo sehr teuer zu haben war, konnte man ihn lieber über einen Stromaustausch bekommen, anstatt ihn selber zu produzieren. Und das war ein für alle günstigeres wirtschaftliches Geschäft. Und es hat zu Stromaustausch geführt, so beispielsweise erneuerbaren Strom von Deutschland auch mal in andere Länder und dafür Stromimporte. Aber er hat immer dazu geführt, dass wir im Schnitt günstigere Strompreise hatten. Und wir können das nutzen, um tatsächlich auch zu sagen, wir müssen nicht alle Probleme im eigenen Land lösen oder wir können so eine Art gemeinsame Stabilität des Stromsystems erzeugen.
Aber das heißt doch im Klartext, wir haben in Deutschland die Energiewende, wir wollen 100% erneuerbar, verschaffen uns ein gutes Gewissen und kaufen dann aber aus Polen und Frankreich Strom zu, den wir so nicht mehr wollen, der dort aber nach wie vor erzeugt wird. Das ist doch eine Mogelpackung.
Da können alle was dazu sagen, glaube ich. Also ich meine, das ist natürlich so, wie Frau Goldammer richtig sagt, das stimmt vollkommen, man soll sich einfach zusammentun. Das ist die natürliche Lösung in Europa. Es ist nur die Frage, solange das den Strom angeht, mag das vielleicht denkbar sein. Ich habe meine Zweifel, weil wenn wir das schon nicht mal im eigenen Land zusammenbringen, das von Norden nach Süden zu bringen, dann frage ich mich, warum soll es dann gehen, wenn wir das über die Grenzen Deutschlands hinaus machen, weil da leben auch Menschen und auch die werden irgendwann eine Energiewende brauchen, denn man darf nicht vergessen, das Ziel ist ja der Klimaschutz. Und für den Klimaschutz ist Europa 15% der Welt, ganz Europa. Und Deutschland ist egal, ist, wenn in China der Reissack umfällt. Unsere Funktion muss sein, vor Gänger zu sein, weil wir uns das leisten können. Wir sind eine Hochtechnologienation. Wir können zeigen, dass man eine Energiewende machen kann, ohne dass man wirtschaftlich kaputt geht und mit Hilfe von Technologie auch die Möglichkeiten schaffen, die andere dann auch nutzen können. Das ist unsere Hauptaufgabe. Von der Menge der CO2-Emissionen völlig egal. 40 Gigatonnen auf der Welt, Deutschland 0,7. Also okay, nicht so wichtig. Also wirkt das Ganze nur, wenn eine Energiewende so konzipiert wird, dass sie überall geht. Sonst hat das überhaupt keinen Sinn. Und es ist auch kontraproduktiv, wenn wir eine Energiewende vormachen, die man aus entweder Kosten oder technischen Gründen nicht woanders machen kann. Es ist extrem gefährlich. Dann werden nämlich andere Nationen sagen, oh, die Deutschen sieht man, funktioniert ja gar nicht. Da muss man äußerst vorsichtig sein damit. Wir haben eine hohe Verantwortung für die Energiewende, die über unser eigenes Land weit hinausgeht.
Und ich glaube, es kommt noch dazu eine Zeit, wo auch andere europäische Länder in den nächsten Jahren umdenken werden. Und dann werden die nach Deutschland schauen und nicht sagen, dass da ist eine Mogelpackung passiert, sondern die werden sagen, ach, schaut mal, was da passiert ist. Also ein Stromnetz mit der höchsten Versorgungssicherheit der Welt, denn das ist in Deutschland ja tatsächlich außergewöhnlich gut, hat es geschafft, sich zu transformieren, heute schon bis hin zu, Sie sagten es, 40% oder 45% Erneuerbaren, obgleich man vor 10 Jahren noch gesagt hätte, das sind ganz volatile Erzeugungseinheiten, es ist unmöglich, das ins Netz zu integrieren. Und Deutschland hat es geschafft und die deutsche Industrie ist gerne hier, weil wir eine hohe Versorgungssicherheit mit Strom haben. Und ich glaube, dass das eher die Wirkung sein wird auf andere Länder und dass wir über diesen Weg zukünftig auch Nachbarstaaten haben werden mit einem diverseren Strommix, als das noch heute der Fall ist.
Sie haben die Volatilität angesprochen, also dass die Sonne nicht scheint, Sie haben es Dunkelzeit genannt oder auch kein Wind da ist. Nun muss natürlich das konstant da sein, damit auch die 50 Hertz gehalten werden können. Und da heißt es, so eine Grundlast, Sie haben es, glaube ich, disponible Energie genannt, muss auch da sein. Wo nehmen wir die her?
Wir werden sie aus Verbrennungskraftwerken haben müssen. Das wird nicht anders gehen. Die interessante Frage ist, was verbrennen wir da drinnen? Und ich bin, glaube ich, wir sind hier alle einig, wir werden in Bälde keine fossilen Quellen mehr verbrennen. Und das ist auch nicht nötig. Also wir haben als nächstes die Möglichkeit, aus Kohle könnte man viel schneller aussteigen als wie 2038. Das ist für mich ein sehr langer Zeitraum, den ich eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht für nicht gerechtfertigt halte. Denn wir haben die Möglichkeit, relativ gut Kohlekraftwerke durch Gaskraftwerke zu ersetzen. Wir werden in Bälde auch auf der Welt, also in, sagen wir mal, 15 Jahren, über hinreichende Quellen an erneuerbaren Gasen verfügen oder Flüssigkeiten. Das ist dann egal, was man da nimmt. Da gibt es mehrere Lösungen, die könnte ich auch gerne darstellen, wenn Sie da darauf Wert legen. Und wir werden einen Teil davon brauchen. Warum das jetzt nicht passiert, hat einfach rein wirtschaftliche Gründe, weil das ist eine generell Botschaft, die man versenden muss. Erneuerbare Energien, egal in welcher Form, werden immer teurer sein, also kostspieliger als wie fossile Energien. Ob der Preis höher ist, ist eine andere Frage. Das kann man dann diskutieren. Aber die Kosten sind auf jeden Fall höher. Mhm. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und es ist schade, dass unsere politische Klasse sozusagen in Deutschland nicht diese Botschaft mal versendet. Geht mal davon aus, dass die Kosten 2- bis 3-mal so hoch sind in der Zukunft, als sie heute sind. Das ist wahrscheinlich die vernünftige Größenordnung. Und deswegen muss man über die Preismodelle nachdenken, weil die Preise müssen nicht 2- bis 3-mal so hoch sein. Da ist ein Unterschied. Und das wäre eigentlich eine wichtige Aufgabe der Politik, das A zu kommunizieren und B daran zu arbeiten, dass solche Modelle entstehen.
Dann kommunizieren wir das einmal ganz kurz. Also dann gucken wir doch mal. Es klingeln natürlich sofort die Alarmglocken, wenn es heißt, 2-3-mal ist es teurer. Weil dann fehlt auch der Glaube, dass das nicht bei mir als Verbraucher ankommt oder bei der Industrie.
Nein, das glaube ich nicht.
Es kommt tatsächlich darauf an, wir als Stromnetz Berlin können natürlich zu einem Erzeugungsmix, wir können dazu was sagen, aber wir haben darauf keinen Einfluss. Das heißt, wir haben eine Anschlusspflicht und die Anschlussbegehren, die an uns herangetragen werden als Verteilungsnetz, die müssen wir eben auch umsetzen. Aber das, was hier gerade eben erläutert wurde, sehen wir auch in der Stadt. Das heißt, es gibt natürlich auch im Erzeugungs- oder im erneuerbaren Bereich, wir haben auch Biomasseanlagen in der Stadt, die sind deutlich geringer, die Anlagenanzahl ist ich sag mal, 100 Mal weniger als das, was wir an PV-Anlagen in der Stadt haben. Der Erzeugungsgrad ist aber 3-mal höher. Das heißt, wir haben unheimlich viele Solaranlagen auf dem Dach, die sehr volatil sind. Sonne scheint nun mal nur am Tag, aber Biomasse kann so eine gewisse Grundlast darstellen. Wir haben der Großteil der Erzeugung hier in der Stadt findet auf Basis von Gas statt, Gaskraftwerke, und wie gesagt, die Kohlekraftwerke werden abgeschaltet. Was nachher letztendlich aber im Zusammenhang mit den Kosten und mit der Verteilung der Kosten zusammenhängt, ist, dass unser derzeitiges Kosten- und Preismodell eben noch auf diese konventionellen Welt ausgerichtet ist. Wir haben auch hier in Berlin, und das ist das, was wir als Verteilnetzbetreiber machen können, wir können eben, wie gesagt, keinen Einfluss auf den Erzeugungsmix nehmen. Wir können aber die Möglichkeiten, in eine dezentrale, umweltfreundlichere, kleinteiligere Versorgung zu gehen, ein Stück weit erleichtern. Die Hauptstadt Berlin ist auch die Hauptstadt der sogenannten Mieterstromanlagen oder Kundenanlagen. Das heißt, eine dezentrale Erzeugung auf einem sehr kleinen Bereich. Da gibt es andere Netzbetreiber in Deutschland, die sind da deutlich restriktiver, weil es natürlich gegen das System der öffentlichen Versorgung spricht. Eine öffentliche Versorgung, ich habe ein Netz, die alle gleichermaßen versorgt, die Kosten natürlich gleichmäßig verteilt, klingt sehr effizient. So war das Netz ausgelegt. Wenn ich dann Einzelne rauspicke und sage, die versorgen sich selber und die 300 versorgen sich selber, findet eine sogenannte, und das ist das böse Wort, was da immer genannt wird von den Kritikern, Entsolidarisierung statt. Die bezahlen nämlich keine Netznutzungsentgelte mehr an uns, weil sie direkt in ihrem kleinen lokalen Netz die Energie verbrauchen, und somit bezahlen sie nicht mehr die Gesamtkosten, die die Gemeinschaft ansonsten tragen muss. Und dann habe ich auch schon mal die Frage bekommen von einem Journalisten, der gesagt hat, wenn also alle sich in diesen Anlagen selber versorgen und nur einer ist übrig, muss der dann die gesamten Kosten tragen, die das Netz verursacht. Und theoretisch ist es so. Aber das ist genau das, was Herr Schlögel sagt. Da müsste dann die Politik ran, müsste die Regulierung ran, zu sagen, wie kann ich die Kosten anders verteilen?
Im Treffpunkt Wissenswerte fragen wir heute, woher kommt der Strom, unter anderem für die vielen Elektroautos, die zukünftig unterwegs sein werden. Meine Gäste sind Claudia Radfuchs, Katrin Goldammer und Robert Schlögel. Über Berlin haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ganz kurz, Frau Radfuchs, woher kommt eigentlich momentan der Strom in Berlin?
Der Strom kommt momentan zu 2/3 sozusagen aus dem Umland. Berlin ist ja eine sogenannte Lastsenke, und wir beziehen den Strom über das Übertragungsnetz, also über die oberste Spannungsebene, aus dem Umland von dem Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz. Und der ergibt an, dass die Einspeisung oder die Erzeugung zu 60% rechnerisch aus erneuerbaren Energien besteht. Und 1/3 erzeugt die Stadt tatsächlich selber, zu einem sehr kleinen Anteil von erneuerbaren Energien. Das ist aber auch ganz, ganz natürlich. Die Energiewende mit dem großen Zubau an erneuerbaren Anlagen, gerade im Solarbereich oder PV-Bereich und im Windbereich, fand im Wesentlichen in den ländlichen Netzen statt. Das ist kein Stadtthema. Wir haben die Dächer für Solaranlagen, aber wir haben 8 Windkraftanlagen in der Stadt, und zwar auch nur am Stadtrand. Insofern kann die erneuerbare Energieerzeugung in der Stadt nicht.
Nun will Berlin ja nach dem Wollen der Politik des Senats Solar City und klimaneutral in der Stromerzeugung werden. Wie ist das unter den gegebenen Umständen zu realisieren?
Na, dass Berlin sich perspektivisch komplett selbst versorgt, das halte ich für, also das wird nicht so sein. Das heißt, sie müssen natürlich auf den Import des Stroms aus dem Umland und aus dem Übertragungsnetz bauen, und nur der Anteil, der in Berlin selbst erzeugt wird, den tatsächlich zu vergrünen, das ist Ziel des Landes Berlin. Und da natürlich die Beförderung des Ausbaus von PV-Anlagen mit den Dächern, das ist sicherlich ein stadtpolitisches Thema, da können wir uns auch nicht einmischen, wie das verträglich ist sozusagen mit Denkmalschutz und so weiter. Wir können nur dafür sorgen als Stromnetz Berlin, dass die Beantragung dieser Anlagen und die Abwicklung der Prozesse so effizient wie möglich erfolgt, und das tun wir.
Frau Goldammer, Berlin hat viele Dächer, sicher. Aber ist das handelbar, wenn all die Dächer und die Privatdächer mit Solarmodulen gesehen sind?
Da bin ich sehr zuversichtlich. Ich kann mir das gut vorstellen. Und das ist auch tatsächlich, das sagt Frau Radfuchs auch, eine der besten Optionen, die man in der Stadt hat. Also erneuerbare Energieerzeugung in einer dichten Stadt wie Berlin wird am Ende darauf hinauslaufen, dass man die Dächer nutzt. Und sobald man in den ländlichen Raum kommt, stehen mehr Varianten zur Verfügung. Was Berlin wahrscheinlich auch noch machen wird, ist, da sind wir auch schon dran, dass wir die fossile Erzeugung umbauen, oder? Wir machen aus Kohlekraftwerken Gaskraftwerke. Gaskraftwerke zukünftig werden wir vielleicht gar nicht mit konventionellem Erdgas, sondern eben mit möglichen neuen Formen von Erdgas betreiben, die man aus erneuerbarem Strom gewinnen kann, sodass man in der Lage ist, dann auch lokal, aber auch bilanziell emissionsfrei in solchen Kraftwerken Strom zu erzeugen. Und da möchte ich auch nochmal eine Lanze brechen für diese Art von Kraftwerke. Ich glaube auch, dass wir in einem zukünftigen Stromsystem diese flexiblen Kraftwerke weiter haben werden, vor allen Dingen das, was heute Gaskraftwerk heißt, weil die wirklich die einzigen richtigen flexiblen Kraftwerke sind. Also ich habe die früher mal bewirtschaftet, sie können auf den Knopf drücken und in einer Viertelstunde läuft die Gasturbine. Das ist im Kohlebereich undenkbar. Da haben Sie Latenzzeiten von 20 oder 24 Stunden, bis die Maschine macht, was Sie wollen. Das ist nicht die Art von Flexibilität, die wir brauchen in einem erneuerbaren Stromsystem. Das heißt, die Gaskraftwerke werden uns erhalten bleiben. Möglicherweise bauen wir sogar noch neue, die wir dann aber nicht betreiben mit konventionellem Erdgas.
Das ist das, was Sie sagten, Herr Schlögel. Wir verbrennen sozusagen kohlenstofffrei.
Nicht notwendigerweise. Wir können das auch im Kreis führen. Da kommt es jetzt wieder darauf an, ob wir von großen oder kleinen Kraftwerken reden. Was ich auch stark befürworte, ist die Dezentralisierung, die vorhin genannt worden ist, weil dann kann man nämlich viel sinnvoller Kraft-Wärme-Kopplung machen, als wenn man das in großen Anlagen tut. Und also die müssen nicht ganz klein sein. Also so ein Megawatt ist zu klein für sowas. Aber man muss es nicht notwendigerweise an einem Ort in Berlin konzentrieren. Da gibt es viele Spielarten dazwischen. Und an kleinen Orten wird man wahrscheinlich etwas verbrennen, wo man möglicherweise das CO2 nicht einsammeln muss, weil das zu aufwendig ist. Aber wenn man sich den Reuter vorstellt und man stellt sich jetzt eine gasförmige Variante von Reuter vor, kann man das CO2 wieder gewinnen, ist kein Problem. Die Schwierigkeit besteht eher, die Infrastruktur zu schaffen, denn es wird immer leicht zurzeit über Wasserstoffleitungen geredet und jeder sagt, oh, dann nehmen wir die Gasleitungen und machen da Wasserstoff rein. Vorsicht, Kinder, das ist nicht ganz so einfach. Und ob das wirklich geht, wissen wir noch nicht, weil gemacht hat das noch niemand. Also ich koordiniere gerade ein Forschungsprojekt, das jetzt zum ersten Mal auf einer 30 Kilometer langen Strecke probiert, ob das wirklich funktioniert. Wir haben dann Tausende von Kilometern, da müssen auch ganz sicher neue Armaturen, neue Kompressoren, neue Ventile, das muss alles neu gemacht werden. Also das macht sich auch nicht in einem Nachmittag und da kann man nicht einfach Wasserstoff reinlassen. Und das Gemisch von Erdgas und Wasserstoff, was auch sehr häufig diskutiert wird, das ist eine ganz schlechte Lösung, weil dadurch wird also der Wasserstoff grünt das Gas zwar ein bisschen an, aber dafür gibt es viele technische Schwierigkeiten und außerdem verdünnt sich die Heizwirkung von dem Gas. Also das muss man sich gut überlegen. Das heißt, es wird eher ein Problem der Infrastruktur werden und man wird sich sehr genau überlegen müssen, wie eine neue Rohrinfrastruktur in Europa ausschaut. Auch da gibt es ein Übertragungsnetz und ein Verteilnetz, wie beim Strom, genau gleich. Und wenn wir gute Konversionsanlagen hätten, dann kann man natürlich die auch miteinander verbinden und das ist eigentlich die Zukunftsvision.
Also okay, jetzt sind wir schon bei der Vision. Im Moment schwirren mir Ihre Worte im Kopf herum, da muss alles neu gemacht werden. Ja. Wer soll das bezahlen?
Ja, wir haben ja das, was jetzt da ist, auch bezahlt. Hat ja auch keiner gefragt.
Infrastruktur ist immer
das
teuer.
Das ist einfach gemacht worden. Und das wird in Zukunft auch so sein, denn ich meine, nichts hält ewig und die Schwierigkeit ist die Vorstellung, man macht das jetzt ganz schnell. Ganz schnell können wir es uns nicht leisten. Und deswegen muss man jetzt darüber nachdenken, wie man in Zukunft fahren wird, weil Sie haben das auch gesagt, das sind Aufgaben, die Jahrzehnte dauern, denn das jetzige Infrastruktursystem ist auch über viele Jahrzehnte gewachsen. Und man glaubt nicht, dass das so geht, wir machen in 5 Jahren ist alles anders. Das kann nicht sein, ist viel zu teuer. Aber wir müssen jetzt eben wissen, wo wir hinwollen. Und das ist genau jetzt die Zeit, an der das entschieden werden muss. Wir haben jetzt verstanden nach 10 Jahren, dass ein Strom-Only-System nicht geht. Wir haben ein Strom- und Molekülsystem und das muss jetzt vernünftig aufeinander abgestimmt werden. Wir tun das zu Zeiten, wo wir aber leider noch nicht so genau die Eigenschaften von dem neuen Netz kennen und darum schwimmen wir im Augenblick ein bisschen rum. Also auch im Wasserstoffrat wird heftig spekuliert, was denn eigentlich die richtige Lösung wäre.
Kommen wir mal auf die Moleküle, weil Moleküle heißt ja an der Stelle auch immer auch Speicherung.
Ja.
Und jetzt hat man ja, wenn man das mal so gehört hat, immer mal ganz viele Speicher gehört. Also einmal Wasserstoff natürlich, der sich mit erneuerbarer Energie offensichtlich wunderbar erzeugen lässt. Kosten ist immer noch die Frage, die großtechnische Anlage. Dann hört man von Salz und von Wasser und von Steinen. Und wie weit sind wir denn, dass wir keine großen Netze brauchen, sondern überall große Speicher haben?
Also ich glaube, dass das nicht so kommen wird, sondern man wird ein Gemisch haben. Man wird immer Netze und Speicher kombinieren miteinander. Und man wird auch alle diese Speichersorten brauchen, denn das ist jetzt nicht wild durcheinander, sondern die haben ganz spezifische Aufgaben, die verschieden sind. Also Wasserstoff ist jetzt im Prinzip der sozusagen High-End-Großspeicher, den man für große Anwendungen und lange Speicherzeiten braucht. Oder wenn man das importieren will, dann muss man mit Wasserstoff und seinen Derivaten arbeiten. Aber natürlich ein Wasserspeicher zu Hause, der dann die Heizung betreibt, da braucht jetzt kein Wasserstoff dafür. Das geht mit einem Wasserspeicher viel besser. Und irgendwelche Wärmespeicher, die man aus Steinen und sonst was macht, ist alles wunderbar, das braucht man auch alles. Und das soll man schön miteinander kombinieren. Denn es macht nicht wahnsinnig viel Sinn, wenn es irgendwie geht, also schönen erneuerbaren Strom dann hernach in Wärme zu verwandeln, um hernach ein Haus zu heizen. Das macht man nur, wenn es unbedingt sein muss. Und das wird man noch sehen. Das ist eine Diskussion, die noch lange dauern wird, ob man tatsächlich einen Energieträger verbrennt oder ob man den Energieträger in Strom verwandelt und dann den Strom zum Heizen verwendet. Diese Entscheidung ist noch nicht getroffen worden.
Mhm. Und ich würde gerne mindestens eine Technik noch hinzufügen, das sind die klassischen sogenannten Batteriespeicher. Ja, also das hätte man früher elektrochemische Speicher genannt, wo tatsächlich Strom gespeichert wird, nicht umgewandelt wird, sondern als Strom direkt eingespeichert wird. Und da hätte ich auch vor 10 Jahren gesagt, wer weiß, ob sich das mal lohnt oder ob der Besitzer einer PV-Anlage zu Hause überhaupt sich so einen Heimspeicher dazu kaufen würde. Und tatsächlich würde ich heute sagen, die Preise haben sich enorm entwickelt. Es lässt sich kombinieren. Also überall da, wo erzeugt wird nach Erneuerbaren, lässt sich das kombinieren mit einem kleineren Batteriespeicher. Und schon hat man aus diesen sogenannten inflexiblen, volatilen Einspeisern plötzlich eine zumindest teilweise flexible Erzeugungsanlage gemacht. Das heißt, ich glaube schon, dass da auch sehr viel möglich ist, gerade in diesem dezentralen System, also mit kleinen PV- und Windanlagen und dann der Kombination mit solchen Speichern.
Und da schließt sich der Kreis ja zur Elektromobilität, weil jedes Elektroauto kann zumindest für eine gewisse Zeit auch ein Speicher sein, wenn wir das datenschutzmäßig in die Reihe kriegen.
Da freuen Sie sich, gell?
Ja, also ich verfolge die Diskussion zu den Speichern sehr aufmerksam, weil es ist aus meiner Sicht, die Volatilität rauszubekommen aus dem System, kann man ja auf zwei Arten. Also entweder man steuert oder man speichert. Ja? Also entweder man nimmt die Lastspitzen weg oder man lagert den Strom tatsächlich, um ihn dann wieder in dem System zuzuführen. Und wir sind momentan tatsächlich noch eher bei dem Schritt der Steuerung. Und da haben Sie gerade ganz am Anfang, Herr Prinz, ja selber Ihr persönliches Elektroauto angesprochen. Es ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Akzeptanz. Tanzfrage. Ja, also das Stromsystem selber, die Erzeuger und die Verbraucher, die tatsächlich in dem sehr systemnah sind, die sind das gewöhnt, ein Stück weit einen Ausgleich zu machen, solange man das auch selbstbestimmt tun kann. Die Kunden sind das noch nicht. Und das ist gerade bei den Elektroautos, da wird von Anfang an wurde davon gesprochen, zu sagen, das kann man doch immer auch als Rückspeisung, als Systemdienstleistung nutzen. Da gibt es enorme Vorbehalte. Und dafür muss erstmal die Ladeinfrastruktur sein. Und dann muss ich wirklich erstmal wahrscheinlich über die ersten Monate das Gefühl haben, mein Auto ist auch wirklich immer früh morgens geladen. Bis ich dann mal irgendwann da jemanden ranlasse, den Netzbetreiber, der da vielleicht auch mal reinreguliert. Und das trifft den Kleinen genau wie den Großen. Wir sind gerade im Gespräch mit den Berliner Wasserbetrieben, die ja auch so Kläranlagen haben, auch mit größeren Latenzzeiten, da vielleicht auch mal eine Last zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise darüber zu regulieren, Lastspitzen wegzunehmen oder netzdienlich in das Verteilungsnetz reinzusteuern. Auch da sagt mir natürlich die Leiterin Forschung und Entwicklung, das ist eine wunderbare Idee, sie würde das sofort machen, aber ihre Betriebsleute schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn da jemand Externes kommt und da irgendwie reinregeln will. Also diese Hürden müssen da mitgedacht werden. Theoretisch kann man unheimlich viel diskutieren, da kann man Pilotprojekte aufsetzen und zeigen, dass das alles geht, aber am Ende des Tages ist es in der Praxis dann doch komplizierter und es erfordert das Zusammenspiel ganz, ganz vieler Akteure.
Und man muss das quantitativ betrachten. Also der berühmte Spruch, alle Autos in Deutschland, wenn man sie mit Teslas ersetzen würde, würden gerade mal, sagen wir mal, 2 Stunden die Last von Deutschland speichern können. Also das ist für kurze Zeiten ist das alles wunderbar und wahrscheinlich gibt es immer das Gemisch. Es ist nicht sinnvoll zu sagen, es ist entweder das oder jenes. Man braucht alles von diesen Optionen. Aber wenn wir jetzt über das Design des Energiesystems nachdenken und wenn wir darüber nachdenken, dass wir also große Mengen der Mobilität elektrisch machen, dann müssen wir uns schon auch um ordentliche Speicher kümmern. Also das ist, mit Batteriespeicher allein geht das nicht. Aber natürlich in einem Einfamilienhaus am flachen Land, da geht das wunderbar und da soll man das auch bitte machen, da ist das sehr schön. Aber wenn Sie sich jetzt mal Marzahn vorstellen, da werden Sie wahrscheinlich keine Batteriespeicher hinstellen.
Es gilt dafür wie für die Solarfelder, wie für die Windräder auch das NIMBY-Prinzip, Not in my Backyard, oder Süddeutsch, heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Das ist das, was sie sagt, man muss die Leute und die Menschen mitnehmen und die sind nicht so weit.
Ganz genau. Das ist genau das Prinzip, dass man tatsächlich merkt, dass es da in der Diskussion ist man unheimlich schnell dabei, aber schlussendlich, wenn es dann einen persönlich trifft, hat man sehr, sehr große Vorbehalte. Und was, glaube ich, gut geht, das ist das auch, was Frau Goldammer und Herr Schlögel auch gesagt haben, dass man eben tatsächlich in diesen dezentralen Mieterstromanlagen, Kundenanlagen dann eine Optimierung, ein Energiemanagement, ein Lastmanagement vornehmen kann, um sich selber zu optimieren, dann habe ich selber in der Hand, aber dass wir tatsächlich dass der Übertragungsnetzbetreiber oder der Verteilungsnetzbetreiber systemisch in die Verbraucher und in die Erzeuger eingreifen, da gibt es doch sehr, sehr große Vorbehalte noch.
Was ist eigentlich aus den vor ein paar Jahren groß angekündigten Projekten geworden, wie große Wasserspeicher in Norwegen für uns oder Desertec, Solarstrom aus der Sahara?
Ja, Norwegen wurde ja schon erwähnt, das ist theoretisch möglich, aber auch hier gilt, du musst natürlich die Norweger fragen. Also ich meine, die möchten ja auch nicht überall, also solange man ihre jetzigen Wasserkraftwerke benutzt, ist es wunderbar, aber wenn sie dann, die Deutschen waren dann der Meinung, da bauen wir noch 50 weitere Wasserkraftwerke, vielleicht möchten die Norweger das nicht. Und bei Desertec, da war man der Zeit voraus, das wird garantiert kommen, nicht in der Form, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat, aber es gibt ja jetzt eine Desertec 2-Initiative und das wird garantiert eine wesentliche Quelle von erneuerbarer Energie, sagen wir mal nach 2030 für Europa werden.
Also wirklich große Solarkraftwerke, ja, in der Sahara, ja, und dann, aber dann Kabel durchs Mittelmeer, oder wie?
Wasserstoff.
Kommt der?
Dennoch sind es große Infrastrukturprojekte und das, was dort im Großen dann natürlich gilt, das merken wir tagtäglich im Kleinen in Berlin. Also wir haben in Berlin ja die Situation, dass wir nicht mal eben ein Überlandkabel ziehen können, sondern Berlin ist zu 98% verkabelt und wir sind in einer unheimlich dichten Stadt. Das heißt, jede Netzverstärkungsmaßnahme, jeder Neuanschluss ist mit Tiefbauarbeiten und Eingriff in das Stadtbild verbunden. Und da greifen gerade in Berlin, also da haben, ich sage es vorsichtig, haben wir noch sehr viel Optimierungspotenzial, wie dort die Prozesse ineinander greifen sollen. Und wenn Sie dann an so ein großes Infrastrukturprojekt denken, mit einer großen Überlandleitung über mehrere Länder gegebenenfalls dann noch hinweg. Ich meine, die ganze Diskussion, das merkt man ja auch im Umland von Berlin, Tesla, das ist ein großes Projekt. Ich will da gar nicht in die eine oder andere Richtung diskutieren. Aber was das allein an Partizipations- und Diskussionsprozessen auslöst, können Sie sich vorstellen, der Umbau des Systems, was damit verbunden ist.
Und dann weiß man in Berlin ja noch nicht mal immer, wo alle Hauptstromkabel langlaufen und dann haut man mal mit dem Bagger rein. Aber
und dann nochmal.
Aber was mich interessiert, wir hatten das vorhin ja kurz, die großen, auch zukünftig großen Energieverbraucher in der Stadt, die ja, wie Sie sagten, Frau Goldammer, wunderbar aufgestellt ist, sind sicherlich öffentlicher Nahverkehr, weil sehr viel elektrisch, S-Bahn, Straßenbahn, U-Bahn, genau. Busse zunehmend. Ja. Das werden jetzt auch noch mehr. Da also mehr Strom wird sowieso gebraucht. Genau. Wo geht die Stromanfrage hin?
Also Sie haben es gerade schon gesagt, ein großer Verbraucher ist natürlich das Thema Verkehr in der Stadt, die Deutsche Bahn, die Berliner Verkehrsbetriebe. Wir haben natürlich einen zweiten größeren Verbraucher, oder was wir sehen jetzt gerade auch in der Entwicklung der Großverbraucher, ist das Thema tatsächlich Energiewende, Umbau des Kraftwerksparks. Also wenn man sich mal überlegt, dass wir in den vergangenen 10 Jahren oder 8 Jahren 2 Anschlüsse seit Verbrauchern hatten auf der Hochspannungsebene, haben wir aktuell 27 Voranfragen. Das sind noch keine Projekte, wo ich sage, die werden 1:1 umgesetzt. Aber aktuell haben wir 27 Voranfragen für Anschlüsse an das Hochspannungsnetz hier in Berlin. Und das sind Anschlusszahlen und Leistungsanfragen, die uns vor enorme Herausforderungen stellen. Das sind 2 Themen, wie ich gerade sagte, Umbau des Kraftwerksparks, also die Energiewende fängt an, und das Thema Datencenter. Berlin hat einen unheimlichen Run gerade, sehr attraktiv bei dem Thema Digitalisierung. Wir erleben es ja, wie notwendig es ist, jetzt gerade im Homeoffice. Und Berlin soll, das ist auch natürlich eine wirtschaftsseitig oder senatsseitig sicherlich gewollte Strategie, ein zweites Frankfurt am Main werden. Wir sind noch weit davon entfernt. Aber wir haben Anschlussanfragen in nennenswerter Größenordnung. Und wenn man ein Datencenter anschließt, dann ist das so viel wie 200.000 Haushalte hier in Berlin. Das ist einmal Tempelhof-Schöneberg.
Und jetzt könnte man über Bitcoin und Blockchain und die all dieses nämlich erfordern, weiterreden. Machen wir gar nicht. Wir schauen in die Zukunft. Nichts bleibt, wie es ist, haben wir jetzt schon festgestellt. Worauf müssen wir uns auch als Verbraucher, aber auch als Land zukünftig einstellen? Wie sieht unsere Stromzukunft aus? Teurer wird sie, haben wir auch schon gehört, möglicherweise.
Sie wird auf jeden Fall komplexer. Also was Berlin anbetrifft, das ist ja das, was ich gesagt habe, in welchen Themenfeldern wir unterwegs sind, ist tatsächlich eine dezentrale Versorgung auf einem kleineren Bereich so zur Verfügung zu stellen. Wir haben eben, wie gesagt, über 400 dieser Mieterstromanlagen, die werden deutlich zunehmen. Wir haben aber auch die großen Projekte, die Kraftwerksprojekte, die Datencenterprojekte, die Anschlussprojekte, die wir anschließen müssen. Wir haben einen Umbau der Mobilität, öffentlicher Personennahverkehr, der elektrifiziert werden soll. Wir haben mehr als die aktuellen Ladesäulen, die derzeit in der Stadt stehen, nochmal zusätzlich in der Beantragung. Also haben die vor der Brust, die anzuschließen. Ich will überhaupt nicht von 5G reden. Auch da sagen mir meine Kollegen, da will ich mir jetzt demnächst nochmal Zahlen geben lassen, dass aufgrund des 5G-Ausbaus wir auch nochmal telekomseitig unheimlich viele Anschlüsse hier in der Stadt sehen werden und umsetzen werden. Das heißt, wenn wir jetzt schon in den letzten 10 Jahren die Investitionen nahezu verdoppelt haben, wird das weiter nach oben gehen. Ja, es wird mehr Geld kosten, aber es wird definitiv auch deutlich komplexer. Und das bedeutet, dass alle relevanten Player gerade in so einer dichten Stadt wie Berlin viel besser zusammenarbeiten müssen als bisher.
Wenn Frau Radfuchs ihre Netze hat, braucht sie da, was reinkommt. Also sprich kraftwerkseitig.
Also ich stelle mir die Stromversorgung der nächsten Jahre so vor, dass wir kontinuierlich die Erneuerbaren ausbauen. Da stelle ich mir das übrigens so vor, dass wir wahrscheinlich an 2 Punkten besser werden, nämlich bei Beteiligung, also Planungsbeteiligung, aber vielleicht auch bei finanzieller Beteiligung. Ich glaube, das sind auch 2 Wege dazu, wie wir dieses Thema, was Sie Akzeptanz genannt haben, oder
also ich profitiere vom Windrad sozusagen.
Ja, ich glaube, dass das was bringt. Also ich glaube, dass ein Projekt, wo ein Windkraftunternehmen und eine Kommune zusammenarbeiten und es eine direkte oder indirekte Beteiligung der Bevölkerung gibt, dass das die Zukunft ist, auch des Ausbaus dieser Technik. Also ich glaube, da wird sehr viel passieren und da stehen auch zum ersten Mal gute Erfahrungswerte und auch gute Vorschläge im Raum. Also beispielsweise haben wir so eine Art Software mal programmiert, wo man online sich sein Gebiet anschauen kann und man kann sich überlegen, hier sind Waldflächen, hier sind Siedlungen. Was wäre, wenn ich eine bestimmte Art der Stromversorgung mir vorstelle? Wo würden diese Windkraftanlagen stehen? Was würde das bedeuten für Naturschutz in meiner Region? Als Beispiel. Und die Idee dabei ist, es beteiligt die Menschen und es lässt sie diese Diskussion führen. Also diese, wie sehe ich denn die Zukunft oder wie sieht meine Nachbarschaft die Zukunft der Stromversorgung? Also ich glaube, dass man da zum Beispiel mit digitalen Methoden auch einiges machen kann. Und dann habe ich sage dazu, ich bin Elektrotechnikerin, ich mache mir Sorgen um die Stromversorgung und ich sehe aber tatsächlich keine Bedenken, was die Versorgungssicherheit angeht. Ich glaube, dass wir das ganz wunderbar hinbekommen, weil wir gleichzeitig ja auch so viel Neues machen. Wir digitalisieren ja auch die Übertragungsnetze und die Versorgungssicherheit können wir heute deutlich besser monitoren und vorhersagen, als es noch vor 10 Jahren der Fall war. Und deswegen, weil das einhergeht, stimmt, was Frau Radfuchs sagt, es wird unheimlich schwierig oder komplex, weil es zusammenläuft. Aber das macht ja Spaß, das richtig zu machen. Also da freue ich mich eher drauf, als dass ich da Angst vor habe.
Frau Goldammer hat über die Elektronen, die erzeugt werden für den Strom, gesprochen. Sie über die Wege und Sie reden jetzt über die Moleküle.
Die man auch noch braucht. Man muss sich einfach überlegen, ich gehe mir von einem großen quantitativen Bild aus. Ich würde alles unterschreiben, was meine Vorrednerin gesagt hat. Ich mache mir auch überhaupt keine Sorgen über das Stromsystem. Das packen wir sicher. Wir sind einfach gut in sowas. Und wir sind auch, uns ist es bewusst, dass das sein muss. Ich mache mir ein bisschen mehr Sorgen um die Flexibilität unseres regulatorischen Rahmens. Also da, glaube ich, kann man besser werden. Also wir sind technisch wahrscheinlich schneller als wie die Gesetzgebung. Aber ich mache mir dann schon auch ein paar Gedanken, wo am Ende die ganze Energie herkommt. Denn man muss bedenken, wir haben den Klimawandel vor der Brust. Das wird auch eine Belastung des Energiesystems werden, weil einen ganzen Haufen Bioenergie rausgehen muss und weil wir wahrscheinlich auch für die Hausklimatisierung mehr Energie brauchen werden. Das wird man in 20 Jahren schon merken. Und wir werden überhaupt mit Biomasse sehr viel vorsichtiger umgehen müssen auf mittelfristige Sicht, als wir das heute tun. Und damit bleibt eine erhebliche Deckungslücke im Gesamtenergiesystem. Und die müssen wir durch Import lösen. Und das geht nicht mit Stromleitungen, das geht nur mit Molekülen. Und das, glaube ich, wird eine ganz wichtige Baustelle, dass da schnell genug mitwächst mit dem Bedarf. Es wird am Ende alles funktionieren, aber es gibt eine Übergangszeit und da muss man sich schon Gedanken machen. Die wird von 2025 bis 2040 sein, wo der Bedarf schneller wächst, als wir das nachschieben können. Und das wird eine interessante Zeit, wie man das verteilt. Denn Sie müssen bedenken, bitte, 75% unserer Energie gehen immer noch in die Industrie. Und für die haben wir hier überhaupt nicht geredet, weil das in Berlin keine so große Rolle spielt. Aber wenn ich jetzt mein anderes Institut anschaue und da sehe ich dann so ein Stahlwerk in Duisburg stehen, da reden wir über ganz andere Energieflüsse. Da braucht man dann Schiffe, um die zu versorgen. Also das geht auch mit einem Rohr nicht. Und den Teil gibt es auch.
Und wir reden jetzt nicht oder wir haben jetzt nicht darüber geredet, inwieweit nicht moderne Kernkraftwerke oder Kernfusion in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts das Stromproblem nennenswert lösen könnten.
Na, dem gebe ich keine Hoffnung, sage ich ehrlich. Also Kernkraft ist für mich erledigt und da gibt es einen guten Grund dafür, dass das erledigt ist. Also das, glaube ich, soll man nicht mehr anfangen. Und Kernfusion ist eine tolle Technologie. Wir haben keine Ahnung, ob das eine Technologie ist. Das ist vollkommen Wissenschaft. Ich bin ein starker Fan davon, das auszuprobieren. Aber da sind wir noch 30 Jahre weg vom ersten Experiment. Also ich würde da nicht drauf setzen. In ferner Zukunft wäre das eine super Ergänzung, weil dann können wir die Volatilität mit Fusion total gut ausgleichen. Da gibt es ganz viele Konzepte, aber das muss erst mal gehen. Und wir können uns nicht leisten, aufgrund der Klimaerwärmung so lange zu warten, wie das funktioniert. Wir müssen also mit Wind und Sonne alleine auskommen. Das glaube ich schon richtig.
Wir gehen am Ende aus der Runde heraus mit der Gewissheit, wir packen das. Wir schaffen das. Mein Elektroauto wird auch zukünftig den Strom kriegen, den es braucht. Die Gartenbeleuchtung, die man überall sieht, wird auch zukünftig leuchten. Wir gehen optimistisch aus der Runde?
Ganz sicher.
Ja, so ist es, Herr Prinzler.
Woher der Strom der Zukunft kommt, war Thema der 113. Ausgabe des Treffpunkt Wissenswerte von Inforadio und Technologiestiftung Berlin, den es seit 20 Jahren gibt. Danke an Professor Robert Schlögel, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Dr. Katrin Goldammer, Rainer Lehmann-Institut und Claudia Radfuchs, Stromnetz Berlin. Ich bin Thomas Prinzler, sage Tschüss und danke meinen Gästen und Zuhörern.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.